Ja, ihr Lieben, wir haben heute Taufgottesdienst und ich möchte auch ein bisschen etwas über die Taufe heute einmal sagen. Aber vielleicht ein Wort an den Anfang gestellt aus Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 37. Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 37. Da heißt es, und als er, nämlich Jesus, die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen, also nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Ihr Lieben, lasst mich ein paar Worte sagen über die Taufe. Es ist immer wieder gut, etwas darüber zu sagen, weil sie so ein markanter Einschnitt im Leben eines Menschen darstellt. Und es ist wichtig, immer wieder neu auch zu verstehen und zu begreifen, auch im Nachhinein, wenn man sich schon hat taufen lassen, was durch diese Taufe in Gang gesetzt wurde, geschehen ist, ausgedrückt wurde. Ihr Lieben, das ist ein sehr wichtiges Geschehen auch deswegen, weil Jesus es selber gesagt hat, dass wir uns taufen lassen sollen. Er hat ein Gebot gegeben, er hat seinen Jüngern zum Beispiel gesagt, noch bevor er zurückgekehrt ist zum Vater, nachdem er auferstanden ist, hat er seine Jünger versammelt und hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und dann heißt es, und machet zu Jüngern alle Nationen und taufet sie. Machet zu Jüngern alle Nationen und taufet sie. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, weil hier deutlich wird, schon von Anfang an, was die Taufe eigentlich meint. Machet zu Jüngern, macht diese Völker zu Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist ein Jünger, der Jesus nachfolgt, der sein Leben auf Jesus ausrichtet, der sein Leben ihm hingegeben hat. Und das ist eine Entscheidung. Ein Jünger Jesu zu werden, ist eine Entscheidung. Und wer diese Entscheidung getroffen hat, der soll zum Zeichen für diese Entscheidung sich taufen lassen. Die Taufe ist ein Zeichen zunächst einmal dafür, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Und so in dieser Reihenfolge, zuerst der Glaube an Jesus, zuerst das zum Glauben kommen, diese bewusste Entscheidung, ich will ein Jünger Jesus sein und als Zeichen dafür, sichtbares Zeichen, lässt man sich taufen. Und so wird es in der ganzen Apostelgeschichte erzählt. Die erste Predigt des Apostel Petrus zu Pfingsten war so eine Predigt, wo er über Jesus und seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen hat. Und es heißt dann, es ging ihnen durchs Herz und sie fragten, ja, was sollen wir denn tun? Und Petrus sagte dann, tut Buße, kehrt um. Also lasst euch zu Jüngern Jesu machen, trefft eine Entscheidung. Und dann kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Und dann heißt es, so viele, denn Jesus annahmen, ließen sich taufen. Also die Annahme Jesu ist die Voraussetzung für die Taufe. So geht es weiter dann, als in Apostelgeschichte 8, ihr kennt diese Geschichte mit dem Finanzminister aus Äthiopien, das nächste Mal, wo von einer Taufe die Rede ist in der Apostelgeschichte, wo er da auf der Straße fährt, auf dieser einsamen Straße zurück nach Äthiopien und er liest, dass er ist kein Jude, er ist aus Äthiopien und er liest aus dem Buch Jesaja, die Stelle, wo über den Tod Jesu berichtet wird. Und Philippus wird von Jesus geschickt, dass er hingeht und ihm erklärt, was er sieht. Und nachdem er verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, sagt er, was hindert es mich jetzt noch, dass ich mich taufen lasse? Er hat verstanden. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass man sein Leben Jesus gegeben hat. Paulus, als er nach Damaskus gekommen ist und ein Feind der Christen gewesen ist und vom Pferd heruntergestürzt wurde und ein elementare Bekehrungserlebnis erlebt hat und dann blind geworden ist und Jesus sozusagen dann aufgenommen hat. Und er war 3 Tage blind und dann kam Ananias und betete für ihn. Und dann heißt es, und er stand auf und ließ sich taufen. Das ist das Erste. Sozusagen, das ist die unmittelbare Folge als Zeichen dafür. Cornelius, Petrus und Cornelius. Cornelius war ein römischer Hauptmann und hat Petrus eingeladen zu sich in das Haus, um mehr zu erfahren. Und Petrus erzählt die Geschichte von Jesus. Und dann fällt der Heilige Geist auf diese Gruppe. Und Petrus sagt, ja, wenn der Heilige Geist auf diese Gruppe fällt, als Zeichen dafür, dass sie das angenommen hat, was hindert uns dann, sie jetzt noch zu taufen? Also als Zeichen dafür. Und so sehen wir das weiter. Ihr Lieben, die Taufe, das ist etwas ganz Fantastisches. Es ist das äußere Zeichen für eine innere Umkehr. Es ist das äußere Zeichen dafür, dass ein Mensch einen Bund mit Jesus geschlossen hat. Ihr Lieben, wenn man so will, ist im Bild gesagt, die Taufe ist ein Hochzeitsfest. Und heute feiern wir Hochzeit. Im wahrsten Sinn des Wortes. Diese Täuflinge hier, jeder von ihnen ist eine Braut. Sie sind auch so ein bisschen gekleidet, nicht wahr, mit diesen weißen Kleidern. Aber so ist es zu verstehen. Eine Braut, die dem Bräutigam zugeführt wird. Und so wie bei einer normalen Hochzeit hat man ja auch eine Entscheidung schon vor der Hochzeit getroffen, dass man heiraten will. Und so hat jeder von ihnen schon eine Entscheidung für den Ehemann Jesus getroffen. Und heute wird es besiegelt. Das ist wie die Hochzeit, ja. Das ins Wasser hineintauchen ist so, wie wenn bei der Hochzeit man den Ring wechselt. Es ist ein wunderschönes Hochzeitsfest, wo die Braut dem Bräutigam noch einmal Ja sagt, vor Zeugen. Nicht nur vor diesen Zeugen, sondern auch vom Himmel. Und den dunklen Mächten, die hören das auch, dieses Ja. Das ist das eine. Ihr Lieben, das Zweite, was für die Taufe von großer Bedeutung ist, es wird ausgedrückt, ihr Lieben, wenn wir getauft werden, dann werden wir getauft auf den Namen Jesu. Also es wird mehrfach ausgesprochen, so einmal auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist diese trinitarische Formel. Aber wenn man in Kurzform hervorgehoben im Neuen Testament, wird es immer wieder gesagt, die Taufe auf Jesus. Also es wird wie wenn Jesus hervorgehoben wird. Das hat auch seinen Grund, weil die Taufe ganz eng mit dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu verbunden ist. Aber das ist eine sehr wichtige Sache. Auf, hineingetauft in den Namen Jesu. Und ihr Lieben, der Name Jesus. Das ist nicht nur so wie bei uns in unserer Kultur so ein Erkennungszeichen, dass man unterscheiden kann, Eiwen und Höfer und Schlederer, ja, jetzt kann man unterscheiden, wer zu wem gehört, wer ist, sondern der Name ist eine Präsentation dessen, was die Person ausmacht. Das ist sozusagen eine Proklamation, wer dieser Mensch ist. Also es ist eine Präsentation und Proklamation und eine Repräsentation von der Person Jesu. Man kann statt dem Namen Jesus einfach auch die Person einsetzen. Es repräsentiert der Name Jesu, wo immer er ausgesprochen ist, repräsentiert dieser Name seine Person, seine Kraft, seine Autorität, sein Wesen, überall wo der Name Jesu ausgerufen wird. Das ist nicht nur ein Name, sondern da wird seine Person und seine Kraft freigesetzt. Deswegen beten wir im Namen Jesu. Wir beten auch um Heilung im Namen Jesu, nicht aus einer Formel heraus, sondern weil mit dem Namen Jesu die Kraft dieser Person, die gemeint ist, hier freigesetzt wird. Und so ist es auch. Man wird in diesen Namen hineingetauft. Im Namen Jesu taufen heißt wörtlich aus dem Griechischen hinein in den Namen Jesu. Das ist gemeint, ja. Hinein in den Namen, das heißt hinein in seine Kraft, hinein in seine Herrschaft, hinein in seine Wirkung. Wenn also die Täuflinge hier untergetaucht werden und in den Namen Jesu getauft werden, dann heißt das, sie werden hineingetauft unter die Herrschaft dieses Jesus und sie werden sein Eigentum. Versteht ihr? Das ist eine Herrschaftserklärung. Wenn sie in den Namen Jesu hineingetauft werden, das heißt es, du gehörst jetzt nicht mehr dir, sondern du gehörst diesem Jesus. Das ist ein Herrschaftswechsel. Und der wird signalisiert, der wird dokumentiert in der Taufe. Wenn die einzelnen Täuflinge untergetaucht werden, dann heißt es, jetzt gehörst du nicht mehr dir selber. Jetzt gehörst du auch nicht mehr den Mächten der Finsternis. Jetzt gehörst du nicht mehr der Macht der Sünde. Jetzt gehörst du Jesus. Das ist so, wie wenn sie da hineinsteigen, wie wenn der Name Jesu auf ihre Stirne geschrieben wird. Sie tragen jetzt diesen Namen auf ihre Stirn und sagen, mein Leben steht unter der Herrschaft dieses Jesus. Ich bin sein Eigentum. Ihr Lieben, das ist entscheidend. Ihr seid sein Eigentum. Die Taufe dokumentiert es. Und ihr Lieben, das ist eine freie Entscheidung. Das ist nicht etwas, wo man gezwungen werden kann oder gedrängt werden kann. Das muss jeder selber. Wer sich heute taufen lässt, der sagt, ich will mit meinem ganzen Leben Jesus gehören. Und ihr Lieben, wenn wir unter den Herrschaftsbereich, wenn ein Mensch unter den Herrschaftsbereich Jesu kommt, dann bedeutet das, dass man auch Anteil gewinnt an dem, was durch Jesus geschehen ist. Jeder, dessen Name, wo der Name Jesus auf der Stirn geschrieben ist, der steht unter der Kraft Jesu und dem, was er am Kreuz vollbracht hat. Für jeden, auf dessen Stirne der Name Jesus steht, gilt, dir sind deine Sünden vergeben, weil Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Du bist versöhnt mit dem Vater, du hast ewiges Leben. Ihr Lieben, Anteil bekommen an dem, was Jesus sozusagen getan hat. Und noch etwas, hineingetauft zu werden in den Namen Jesu, das heißt auch hineingetauft werden in den Leib Jesu, in seine Person. Und sein Leib ist die Gemeinde. Der Apostel Paulus formuliert das sehr deutlich und sagt, ihr seid hineingetauft in den Leib Christi. Wir gehören nicht mehr nur Jesus, wir gehören auf der einen Seite Jesus, aber wir gehören auch zum Leib. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Es gibt kein Christsein ohne Leib. Und wenn wir an Jesus angeschlossen werden, an den Kopf, als Zeichen durch die Taufe, durch unsere Entscheidung, ja, dann werden wir auch angeschlossen an den Leib. Es gibt keinen Glieder ohne Kopf. Wenn dieser Finger abgeschnitten wird und herumliegt irgendwo, verliert er auch die Gemeinschaft mit Jesus. Und so hineingetauft in Jesus heißt auch hineingetauft in eine verbindliche Gemeinschaft von Christen. Und wer sich dem verweigert, der verpasst etwas und das wird Auswirkungen haben, ganz gewiss. Denn so will es Jesus, das ist Taufe. Noch etwas. Der Apostel Paulus spricht das auch mit sehr großer Deutlichkeit aus. Er sagt, die Taufe ist aufs Engste verbunden mit dem Tod Jesu und mit der Auferstehung Jesu. In Römer 6 sagt er das so, wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft worden sind, auf den Namen Jesu getauft, die sind in seinen Tod hineingetauft worden, so sagt er. Und Paulus entfaltet das ja an verschiedenen Stellen, er drückt das so aus, er sagt, ja, wir alle, die wir auf Jesus getauft worden sind, wir sind mit Christus gekreuzigt worden und wir sind auch mit Christus auferstanden. Und dieses Geschehen, dass wir mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden sind, das wird in der Taufe signalisiert. Wir werden mit Jesus gekreuzigt, wir werden untergetaucht ins Wasser. Wir werden mit Jesus auferstehen, wir tauchen aus dem Wasser heraus, das ist die Symbolik. Was damit gemeint ist, was Paulus damit meint ist, als Jesus damals am Kreuz starb, da hat er nicht nur unsere Sünden mitgenommen, sondern als er am Kreuz starb, da ist mit ihm auch mein bisheriges altes Leben gestorben. Mein Leben, mein altes, mein bisheriges, das Leben, das von der Sünde geprägt ist, mein Leben, wo das Ich auf dem Thron des Lebens sitzt, mein Leben, das unter der Macht des Feindes steht, dieses Leben, das ist gekreuzigt worden. Das heißt, nicht es ausgelöscht, sondern es hat seine Macht verloren. Es hat seine Gültigkeit verloren. Dieses alte Leben darf mich nicht mehr beherrschen. Die Herrschaft dieses früheren Lebens, das wir ohne Jesus geführt haben, ist zu Ende. Warum? Weil Jesus gestorben ist und wir mit ihm gestorben sind. Aber nicht nur das alte Leben ist beendet, das alte Leben wird zu Grabe getragen, das alte Leben wird begraben in der Taufe, das ist wie ein Grab, dieses Becken hier. Da wird das alte Leben hineingelegt, begraben und wird deutlich gemacht, ich lebe jetzt nicht mehr unter der Macht des alten Lebens, obwohl es das noch da ist, aber ich lebe nicht mehr unter dem Zwang des alten Lebens, der Macht des alten Lebens, der Gültigkeit des alten Lebens, den Maßstäben des alten Lebens, sondern ich lebe jetzt ein neues Leben. Warum? Ich bin ja auch mit Jesus auferstanden. Und so wie er neues Leben empfangen hat, so sind alle, die mit ihm auferstanden sind, bekommen auch neues Leben. Ein Leben, das jetzt geprägt ist davon, dass Jesus auf dem Thron des Lebens sitzt. Beim alten Leben ist das Ich auf dem Thron. Das ist das Ich-Leben. Und das neue Leben ist das Jesus-Leben, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und diese Taufe signalisiert den Wechsel zwischen dem Ich-Leben und dem Jesus-Leben. Ich lege dieses alte Leben ab und sage, ich will nicht mehr unter der Herrschaft dieses Lebens leben, denn Jesus hat es am Kreuz besiegt, entmachtet, die Macht genommen. Ich lebe jetzt mit Jesus ein neues Leben, denn er ist in mir, er hat dieses neue Leben mitgebracht, denn er ist auferstanden, er lebt. Und ich entscheide mich, dieses neue Leben zu führen. Apostel Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist dasselbe. Und jetzt zum Schluss noch diese Verse, die ich einfach noch erwähnen möchte. Jesus selber hat das auch ausgedrückt mit seiner Art und in seiner Art und Weise. Genau dieselbe Wirklichkeit. Er sagt hier, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ganz kurz, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, nachkommen, hinter ihm hergehen, wörtlich heißt das, ja? Das heißt, alles ausgerichtet auf ihn. Nicht mehr ich lebe für mich, sondern ich lebe für ihn. Ich gehe immer hinter ihm her. Seine Wege sind meine Wege. Seine Pläne sind meine Pläne. Seine Wünsche sind meine Wünsche und so weiter und so weiter. Das ist ein Jünger, der Jesus nachgeht. Wer das sein möchte, das heißt, wer es sein will, das heißt, er muss es entscheiden. Hier steht will. Es ist eure Entscheidung, dass ihr sagt, ich will Jesus nachfolgen. Und diese Entscheidung ist enorm wichtig für die Taufe. Ihr habt euch entschieden, ich will Jesus nachfolgen. Was heißt das? Wer aber jetzt Jesus nachfolgen will und diese Entscheidung getroffen hat, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das ist eigentlich genau dasselbe, was Paulus in anderen Worten sagt, die ich jetzt gerade zitiert habe aus Römer 6. Wer sein Leben verleugnet, das heißt, wer sein ich-bezogenes Leben verneint, das heißt verleugnen. Wer Nein sagt mit einer Entscheidung, ich will nicht mehr dieses alte Leben leben, wo das Ich herrscht, wo die Sünde herrscht, wo der Satan herrscht, wo der Tod herrscht. Ich will dieses alte Leben nicht mehr weiterleben. Ich lasse es los, ich gebe es ab, ich lege es aufs Kreuz und mit Jesus ist es entmachtet. Ich kann es nicht entmachten. Ich kann nicht irgendetwas tun, damit ich nicht mehr in dieser früheren Weise lebe und in dieser alten Weise. Ich kann es nur, weil Jesus gestorben ist und er hat die Macht genommen, den Stachel genommen für dieses alte Leben. Und ich entscheide mich jetzt, dieses alte Leben abzugeben auf ihn. Paulus sagt das Ausziehen. Das alte Leben ausziehen, sondern ist dasselbe Begriff. Und das heißt, nur der kann ein Jünger Jesu sein, wer sein altes Leben auszieht. Das ist wichtig. Wer sein altes, ich-bezogenes Leben, sündhaftes Leben sozusagen verneint und sagt, ich will nicht mehr, mit klarer Entscheidung. Und sein Kreuz auf sich nimmt, das heißt, der dieses alte Leben kreuzigen lässt. Sein Leben, nicht das Leben Jesu, sondern sein Leben mit Jesus in den Tod gibt. Er hat es ja schon getragen. Aber ich nehme es jetzt an und sage, ja Herr, Mein altes Leben ist gekreuzigt. Mein altes Leben hat seine Macht verloren. Ich will nicht mehr unter der Macht des alten Lebens leben, sondern ich will ein neues Leben. Und das sozusagen wir dadurch dann annehmen, und so ist es jetzt auch hier gemeint, dass wir das neue Leben annehmen. Das alte Leben hat seine Macht verloren. Und in dem Maße, wie das neue Leben wächst und wächst, das Leben mit Jesus, das Leben, wo er regiert, das Leben, das ausgerichtet ist auf ihn, das Leben, wo wir Sehnsucht haben, seinen Willen zu tun, sein Reich zu bauen, seine Pläne zu vollfüllen, seine Wege zu gehen, seine Maßstäbe anzunehmen, das ist das neue Leben. Dieses Leben hat er gebracht als Geschenk. Und dieses Entmachten des alten Lebens ist auch ein Geschenk. Das hat auch er geschenkt. Es ist so. Es ist, und dieser Wechsel, ihr Lieben, dieser Wechsel, der findet hier statt. Das ist ein Symbol, ein Zeichen dafür. Untertauchen, auftauchen, begraben, auferstehen, ablegen, neu empfangen. Das alte Leben verneinen, das neue Leben empfangen. Und hier in diesem Satz in Vers 35 ist ein interessanter Satz, lass mich den Satz noch auslegen zum Schluss. Denn da steht es, denn wer sein Leben retten will, wird es das Leben verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es das Leben retten. Ihr Lieben, das ist ein Satz, den man oft nicht versteht, aber es ist, wenn man es ein bisschen aufschlüsselt, sehr einfach zu verstehen. Also, Jesus macht hier ein Wortspiel. Und zwar mit dem Wort Leben, Psyche. Das heißt nicht Seele, sondern Leben. Ja. Und dieses Wort verwendet Jesus hier in einem doppelten Sinn. So wie es im Griechischen auch doppelt gebraucht wird. Nämlich auf der einen Seite heißt Leben mein irdisches Leben, das heißt mein altes Leben, mein sündenbezogenes Leben, oder ich formuliere es jetzt einfach, ich sage es einfach mit Ich-Leben, wo das Ich am Thron sitzt. Und das andere Wort Leben, das meint Jesus im übertragenen Sinn und mit ewigem Leben. Das ist das Jesus-Leben, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Ja? Und Jesus verwendet in einem Satz beide Begriffe gleichzeitig. Und ich setze euch das jetzt ein, damit ihr seht, wie es gemeint ist. Einmal ist es das, einmal ist es das. Also wenn ich Vers 35 jetzt übersetze, dann würde es so lauten, wer sein Ich Leben retten will, der wird das Jesus-Leben verlieren. Wer aber sein Ich-Leben verliert, um meinetwillen und so weiter, der wird das Jesus-Leben gewinnen. Sagen wir es einfacher mit altem Leben und neuem Leben. Wer das alte Leben retten will, so sagt Jesus, wer das alte Leben von der Sünde geprägte festhalten will, heißt retten. Ich gebe es nicht auf. Ich will es retten vor dem getötet werden, aber Jesus will, dass es getötet wird, also dass es entmachtet wird. Aber ich halte es fest. Ich sage, ich will weiterleben, so wie bisher. Wer also sein Leben, sein Ich-Leben retten will, festhalten will, anklammern will, der wird das ewige Leben verlieren. Der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Der kann nicht mein Jünger sein. Der kann dieses Leben mit Jesus nicht gewinnen. Und dann sagt er, aber wer sein Leben, sein Ich-Leben verliert, abgibt, loslässt, aus seinen Händen gibt, ans Kreuz gibt, entmachten lässt, dass es keine Geltung mehr hat, wer das will, dass sein Leben verloren geht, also dass es nicht mehr ihn prägt und ihn herrscht, der wird es, nämlich das ewige Leben, das von Jesus geprägte Leben gewinnen. Und Jesus sagt dann zum Schluss noch in Vers, gehst du noch einen Vers weiter, ja, wo er dann so herrlich sagt, was nützt es einem Menschen? Ja, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßt, ist wieder dieselbe. Was nützt es einem Menschen, ich interpretiere es gleich, wenn er durch sein Ich-Leben, in seinem alten Leben, alles gewinnen würde, was die Welt zu bieten hat. Alles gewinnen würde. Große Karriere, ein herrliches Leben. Was nützt es einem Menschen, wenn er sein Ich-Leben auslebt? Aber er würde sein Jesus-Leben verlieren. Und er würde sein Leben einbüßen, damit ist gemeint, sein Jesus-Leben verlieren. Damit sagt Jesus, ihr Lieben, das Leben, das ihr mit mir habt, wenn ihr auf in meinem Namen getauft seid und sozusagen ich auf dem Thron eures Lebens bin, dieses Leben ist um so viel wertvoller als alles, was wir in dieser Welt gewinnen möchten. Das ist gar kein Vergleich. Deswegen, es ist nicht etwas Schweres für euch, etwas Negatives. Es ist das Schönste, was euch passieren kann, wenn ihr euer Ich-Leben verliert. Haltet nicht fest daran, auch wenn es noch so schön in dieser Welt aussehen möge, dieses Ich-Leben. Aber ihr verliert das noch Schönere, unvergleichbar Schönere. Das ist das Jesus-Leben, denn das ist ein ewiges Leben. Das ist ein Leben, das in die ewige Herrlichkeit des Vaters mündet. Und das Ich-Leben, wo wir nur darauf bedacht sind, alles auszuschöpfen, was diese Welt gibt, das endet in der Verlorenheit. In der ewigen Trennung von Gott. Also was ist schöner? Jesus sagt, das ist ja gar kein Vergleich. Was nützt es denn einem Menschen, wenn er in dieser Welt alles gewinnen würde? Aber er würde das ewige Leben verlieren. Dieser Wechsel zwischen altem Leben und neuem Leben, das wird signalisiert in der Taufe. Es gibt keine schönere Symbolik als eingetaucht zu werden. Deswegen schaue ich auch immer, wenn ich die Täuflinge taufe, dass sie ganz unter Wasser kommen, ja? So, dass es deutlich wird, das alte Leben ist begraben, entmachtet. Ihr müsst nicht mehr euer altes Leben weiterführen. Und dann hole ich sie wieder heraus. Das ist Auferstehung. Neues Leben beginnt seinen Siegeszug. Es ist zwar am Anfang immer noch klein wie ein Samenkorn, aber es wächst und wächst und wächst. Aber es tritt seinen Siegeszug an und endet in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Amen.